Herzlich willkommen an der Sendezentrumsbühne. Es geht jetzt weiter mit Podcasts on Stage. Jetzt im Programm wird es ein bisschen Meta. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit, der Selbstreflexion in Bezug auf die Podcast-Szene. Vier tolle Stimmen des Podcastings sitzen jetzt hier auf der Bühne und laden zum zweiten Selbstkritiktreffen. Es soll darum gehen, was in der Szene so los ist, wie man ein gutes Format macht, was man bei Interviews beachten muss, aber auch so ein bisschen, welche Probleme könnte es geben und welche offenen Fragen muss man noch klären. Begrüßen wir jetzt also Moritz vom Podlog, Jenny vom Einmischen-Podcast, einen Politik-Podcast, und wir haben sie ja heute auch schon auf der Bühne gesehen, Nicolas Wörl vom Methodisch Inkorrekt und Stefan vom Aufwachen-Podcast. Viel Spaß!
Ja, hallo und vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Hört man das?
Wir hören dich sehr gut.
Ich höre dich, ganz, ganz wunderbar.
Ich habe so ein bisschen den Eindruck, es pfeift, aber gut. Ihr seht schon, hier ist wieder ein freier Platz und ihr konntet das möglicherweise auch lesen in der Ankündigung. Wir haben einen freien Platz hier auf der Bühne und da könnt ihr, wenn ihr irgendetwas sagen wollt, wenn ihr irgendwas beitragen möchtet, wenn ihr eine Frage stellen wollt oder mit uns sprechen möchtet, dann einfach hier Platz nehmen und ihr bekommt ein Mikrofon in die Hand und könnt dann mit uns sprechen. Und zwar zu den Themen, die wir vorschlagen oder zu anderen, aber zunächst mal zu den Themen vielleicht, die wir vorschlagen. Wir haben vier Themen wieder dabei. Also jeder und jeder von uns hat ein Thema mitgebracht. Und wir haben kurz vorher, also tatsächlich während der Anmoderation ausgelost, wer beginnt. Das Los traf mich. Vorher hatten noch alle gesagt, bitte nicht, ja, es ist immer so verkopft. Ja, jetzt haben wir dann den Salat.
Ja. Go Podcasting.
Aber ihr macht das sicherlich fantastisch, viel fantastischer, als ich jetzt auch das Thema vorstellen kann. Ich möchte nur noch mal betonen, der Sitz ist hier nicht einfach nur so Zierde und so Alibi-mäßig, sondern das ist tatsächlich, worum es uns heute geht. Also wir wollen mit euch sprechen und wir wollen eigentlich gar nicht so viel sprechen. Ich weiß, stelle ich mir gerade schon wieder in Frage, aber ihr könnt einfach herkommen und dann eure Themen mit herbringen und eure Podcasts und Hörerfahrungen und so weiter. Und ich würde sagen, ich fange mal mit der an. Moderation.
Mach ruhig, Thema. Es sei denn, du willst nochmal fragen, ob jemand ein ganz freies Thema hat. Ja. Das Format hatten wir beim letzten Mal schon, also
genau.
Vom letzten Jahr kennt man das ja so ein bisschen. Jetzt wäre noch die Chance, ein ganz eigenes, freies Podcast
zu machen. Ich hätte eins. Ja. Ich hätte eine Frage.
Nee, warte, das war nicht abgesprochen.
Okay. Dann let's go. Nein, Podcasting, Dr. Podcast. Ja.
Freies Reden, freies Denken und dann ist das nicht abgesprochen?
Nee, klar, es war Scherz.
Das war jetzt auch ein Scherz.
Ja, also willst du jetzt direkt das freie Thema?
Ja.
Okay.
Oh, Moritz, ganz unsicher.
Gib mal Gas.
Ja, das erste Podcaster-Selbstkritik-Treffen war ja hier letztes Jahr, weil Stefan wollte mehr Kritik in der Podcast-Landschaft.
Richtig.
Wie lief denn das so mit Hans?
Und damit kommen wir zum ersten Thema.
Okay.
Dr. Podcast Moritz Klenk.
Vielen Dank. Also, zurück zu unserem eigentlichen Zusammentreffen für all diejenigen, die wie mir Hans auch nichts sagt. Ich hatte mir ja Folgendes überlegt, dass wir in die Ausschreibung, also in die Ankündigung eigentlich reinschreiben, diesmal mit 33% mehr Selbstkritik, also mit mehr Selbstkritik, nicht mehr Kritik. Das wäre zumindest meine Idee gewesen, aber dann habe ich mich dieses ganze letzte Jahr, vielleicht erinnern sich auch noch einige von euch an letztes Jahr, an die erste Version, da hatten wir uns mit Formaten beschäftigt und Feedback-Kultur und Monetarisierung, immer ein heikles Thema, und Podcast auf der Bühne. Aber wo blieb die Selbstkritik? Und wo blieb die Diversität? Auch das hatten wir heiß diskutiert, das letzte Mal auf der Bühne, aber auch dann im Anschluss. Und dieses Jahr habe ich mich immer wieder diese Frage gestellt, wie man diese Fragen, die das letzte Mal aufkamen, aber auch die dann im Anschluss so vielleicht einige von uns mehr und manche weniger beschäftigt haben, wie man die sinnvoll, konstruktiv und vielleicht aber auch subversiv besprechen kann. Also wie kann man diese Fragen verhandeln in einer Art und Weise, dass sie den Status quo, den Zustand, mit dem wir jetzt hier es zu tun haben, so ein bisschen in Frage zu stellen vermögen. Und ganz konkret frage ich mich, Gibt es einen Modus oder eine Art Praxis oder eine Art, wie wir miteinander sprechen, die dieses zu leisten vielleicht selbst schon vermag? Also eine Art von Gespräch. Und Gespräche gibt es viele, wir kennen das. Streitgespräche, aber auch Interviews oder Verhandlungen oder Verhöre gar, ja, oder Vorträge, und die meisten sagen nichts. So. Und was noch? Und weil ich mich in meiner Arbeit damit beschäftige, also mit der Frage nach dem Gespräch, wäre das mein Vorschlag und als Vorschlag sozusagen eine Einladung, nämlich über die Frage nachzudenken, ob wir mehr über Gespräche als über einfach Laber-Podcasts nachdenken müssten, also über Methoden dieses Zusammenspiels, statt eines Nein, Doch, Aber und so weiter, also einer Art dieses kritischen Miteinanders, mehr eines Ja und, so ein positives Anschließen, ein Affirmieren und eines, das so da wertschätzt. Lässt sich Diversität, Subversion, Kritik und Wertschätzung auch als Frage der Gesprächsführung verstehen? Und mich würde interessieren, was ihr davon haltet. Das wäre das erste Thema.
Aber haben wir davon nicht schon genug? Ich meine, die Podcast-Blase oder Szene oder wie auch immer, die ist ja schon so ein bisschen auch verpönt als, auf der einen Seite, das hat ja Tim auch nochmal betont im Gespräch mit dir, es ist schon so sehr flauschig. Also während man in der Blogkultur schon so andere Töne ja. gewohnt war, ist ein Podcast immer ja. noch ziemlich, ja. geht's human zu, und jetzt willst du noch mehr Zustimmung und noch mehr
genau.
Affirmationen.
Genau, gerade nicht. Also es geht mir nicht um Flausch, einfach nur um Affirmation oder Zustimmung, um der Zustimmung willen oder dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es geht um die Frage, ob in so einem Art wertschätzenden Miteinander tatsächlich ein Modus von Subversion, von Infragestellung von bestimmten Verhältnissen, gerade auch von vermeintlich infragegestellten, also im Modus von Kritik vermeintlich nur infragegestellten Verhältnissen. Ja, weil wir können uns heiß diskutieren und am Schluss hat jeder mal irgendwas gesagt. Weitergekommen ist man möglicherweise nicht, auch wenn es nicht flauschig war. Wohingegen auch Flausch beispielsweise eine Gefahr darstellt, dass man einfach sich so mehr oder weniger gegenseitig auf die Schultern klopft, unterstützt und so fort. Und dann aber auch daraus nichts entsteht. Es gibt so ein paar Podcasts, bei denen ich mir denke, dass so diese Transparenz, in der diese Gespräche geführt werden, in der die Offenheit des Gesprächs auch betont wird, möglichst gut zur Geltung kommt. Ich hatte das an anderer Stelle schon erwähnt. Ich bin ein großer Fan von Roderick on the Line, ein Podcast mit John Roderick und Merlin Mann. Und die haben so eine Art des Gesprächs miteinander entwickelt, bei denen ich das Gefühl habe, es ist mehr oder weniger so aus der aus dem Impro-Theater so entwickelte Art des Gesprächs, die also immer wieder aneinander anschließen können, ohne sich gegenseitig das Wasser abgraben zu müssen oder sich in den Vordergrund drängen zu wollen und trotzdem in Frage stellen, worum es eigentlich geht, und zwar jeden Moment neu.
Aber wie willst du das erzwingen? Also ich meine, wenn ich mit einem Freund einen Podcast mache, dann ist es natürlich, oder nicht natürlich, aber dann liegt es auf der Hand, dass man einigermaßen in die gleiche Richtung argumentiert. Mhm. Ich finde es bei euch funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Ihr seid euch nicht immer eins und geratet auch aneinander. Mhm. Aber wie willst du das erzwingen?
Also, was heißt erzwingen?
Zufällige Podcasterpaare zusammenstellen. Das wäre.
Aber ist das wirklich ein
Problem? Wie wär's denn mit ermöglichen?
Ja. Sondern eher des Zuhörens oder aufeinander Eingehens auch?
Inwiefern ist Gesprächsführung denn nicht auch immer schon Zuhören?
Naja, man kann sich zuhören, aber nicht verstehen. Also, verstehst du, was ich meine?
Also, wir hatten ja letztens im Aufwachen-Podcast so eine Szene, wo jemand wütend aus dem Podcast gegangen ist.
Ja, weswegen ich das ja angesprochen habe.
Jenny hat es
ja
gerade angesprochen mit Hans. Und das Problem ist in dem Moment nicht, dass wir uns nicht verstanden hätten, sondern alle drei wussten jeweils, was der andere gerade sagen möchte, und ein ganz einfacher Widerspruch, also einfach ein Nee, hat in dem Moment gereicht, dass das Gespräch einfach aufgelöst wurde. In dem Fall ist so, dass wir nicht so einfach beieinander saßen, sondern derjenige, Hans, saß also 600 Kilometer weit weg, ja, also da kann ich dann nicht einfach rübergehen ins Zimmer und sagen, okay und so. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, das gehört halt auch dazu. Ich meine, wir streiten uns ab und zu, ja, und dann verlässt halt einer das Gespräch. Also ja. So wie der Aufwachen-Podcast für manche halt offen ist, um immer dazu zu kommen, ist er halt auch immer, ja, man muss ja nicht 5 Stunden mit uns podcasten, nur weil man mit uns podcasten will. Man kann ja auch noch 2 Stunden sagen, ich gehe jetzt. Nur meine Erfahrung ist so ein bisschen aus diesem Ding, ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, also das kann man so senden. Das versteht jeder. Also die Situation erklärt sich von selbst. Es gab einen Widerspruch, dann gab es einen Abgang und der Podcast ging weiter und so weiter und so fort. Und die Erfahrung aber dann mit dem Publikum hat mich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, weil sich plötzlich so Lagerbildungen fanden statt, ja, größte Heiligsprechungen von einzelnen Teilnehmern und das ging gar nicht mehr einzufangen. Also da habe ich mich doch gar nicht mehr beteiligt, habe ich so ein bisschen alle drei Tage mal geguckt, wie die Stimmung so ist. Auf YouTube oder so, ja, aber das, da gibt es dann keine Möglichkeiten mehr einzugreifen. Das ist dann halt einfach so ein Ding, das läuft dann halt einfach.
Aber da, ich finde es tatsächlich interessant, weil mir geht es genauso, wenn ich sehe, dass du und Thilo so ein bisschen aneinander geraten, das ist für mich schwierig, dazu zu hören, weil ich will dann immer vermitteln so, und ich kann halt nicht. Und ihr sagt jetzt, wir wollen mehr Diskurs, wir wollen auch, dass die Leute mal aneinander geraten und dadurch die Diskussion weiterkommt. Aber geht es euch wie mir? Also ich würde mich mal interessieren, wer mag es nicht, wenn die beiden Podcasterinnen und Podcaster aneinander geraten? Wen ärgert das oder wen stört das? Und wer findet das spannend? Wer ist gerne dabei?
Und wer möchte davon mal was erzählen?
Also wir haben eine Mehrheit für, man mag auch gerne am Streit zuhören.
Genau, also überraschend finde ich das schon mal. Ja. Immer so Sensatz. Ja, ich finde das anstrengend. Wahnsinnig anstrengend. Aber ist ja...
Aber wenn man sich darauf verlassen kann, dass so ein wöchentlicher Podcast einfach in der nächsten Woche wieder kommt, egal wie man sich gerade fühlt oder glaubt, dass andere sich fühlen, in deren Gefühlswelt man nicht eintauchen kann, sondern die man einfach nur hört oder sieht oder wie auch immer, kann man dann nicht einfach mal aushalten, dass es, gut, bei uns ist jetzt eh immer politischer, dass es da einfach mal auch zwei konträre Meinungen gibt, die das nicht auf einem Konsens zulaufen lassen und klären, sondern einfach mal zack und dann weiß man aber, nächste Woche ist wieder neue Nachrichtenlage und neue Themen und dann geht es halt wieder von vorne los.
Aber glaubst du, das ist ein Problem der Podcast-Landschaft oder eher so der generellen Gesellschaft, dass man einfach Streit nicht aushält?
Ja, also Podcast-Landschaft galt ja immer so als, die hält das aus. Also da gibt es so einen großen, ich sag nochmal Flausch, um es runterzubrechen, aber ich dachte, das geht, aber die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, mit dem Abgang von Hans oder die Erfahrung, die ich speziell gemacht habe, ist so, nee, ich würde jetzt beim nächsten Mal auch sagen, also das senden wir jetzt nicht, habe ich keine Lust drauf, nochmal 3 Wochen lang Blockade jedes Kommentators durch 100 Kommentare vorher, ja, die sich darum kümmern und nicht mehr um die Themen des Podcasts.
Aber du kannst natürlich auch die Kommentare einfach ignorieren und aushalten.
Mache ich ja auch, aber es macht keinen Spaß.
Ja, ich glaube, ich würde dazu mal was sagen und zwar, konnte ich mich gerade bei der Frage nicht entscheiden, wo ich mich melden soll, weil ich finde einerseits diesen Diskurs und Streit schon wichtig, aber ich finde die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sozusagen so eine positive Wertschätzung des Gesprächspartners vorhanden ist und ich glaube, dass das bei euch der Fall ist, deswegen macht ihr auch jede Woche wieder diesen Podcast und so, aber trotzdem habe ich beim Zuhören manchmal das Gefühl, denke ich so, oh krass, irgendwie würde mir so eine Grund positive Einstellung, ey, ich will dich verstehen und ich will mit dir einen Konsens finden und dir auch erklären, was ich gerade meine. Irgendwie manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Also das, finde ich, ist für mich so die Grundlage von so einem Streitgespräch.
Ja.
Also nicht Streit um des Streites willen, sondern irgendwie mit der Hoffnung auf Verständigung.
Ja, also als wir letztes Mal hier saßen, habe ich ja den Streit nochmal als so eine besondere Quelle für Spontanität herausgehoben. Und da bleibe ich immer noch dabei. Also Streit ist schon eine besondere Quelle für Spontanität und im Grunde will man irgendwie zum spontanen Argument und nicht nochmal zum Vortragen dessen, was man irgendwo anders in der Kommentarspalte gelesen hat und so.
Streit, aber ich wiederhole mich gern deswegen bei Roderick on the Line. Ja. Die streiten sich praktisch nie und von Spontanität, also daran mangelt es daran sicher nicht und an Geschichten mangelt es auch nicht. Und dass man miteinander ins Gespräch kommt. Also dazu muss man sich nicht streiten. Das kennt jede und jeder von den eigenen Freundschaften. Mit Freundinnen und Freunden kann man sich auch streiten. Aber das ist nicht die einzige Bedingung, die es hat, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und das ist genau diese Art von Wertschätzung, wo ich genau zustimmen würde. Also diese Art von Wertschätzung ist etwas, man kann sich dann zum Beispiel auch mal einen Fehler leisten, wenn man weiß, die andere geht dann nicht aus dem Raum. Oder so, verlässt jetzt nicht den Podcast. Und dann hat das aber noch nichts mit Flausch zu tun, wenn man sich darauf verlassen kann. Und es hat aber auch noch nichts mit Flausch zu tun, wenn man seinen eigenen Kritikpunkt möglicherweise in einer Art und Weise vorbringt, die den anderen jetzt noch nicht dazu zwingt, aus dem Raum zu gehen. Ja, also da muss es doch irgendwie so einen Spielraum geben und eine Art und Weise, wie man miteinander das verhandelt. Zum Beispiel du hattest auf meine kurze Einleitung, die nicht so kurz war, aber dann sofort reagiert mit Ja, aber. Und ich auch. Ich hätte sofort auf deinen Einwand mit Ja, aber reagieren wollen. Und ich hab's, glaube ich, gesagt. Die Aufzeichnung wird mich. Und ich dachte, eigentlich genau das Problem. Ja? Mir fehlen fast schon wie so ganz konkret oft die Mittel und auch das Training. Als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler ist man sowieso die ganze Zeit darauf getrimmt, ja, aber zu sagen oder wenn überhaupt, ja, aber, also am besten nein, aber und Herr Kollege, Frau Kollegin, Sie irren ja hier und ständig ist man in diesem Widerspruchsmodus, um auch diese Differenzen auszuhalten oder so die Debatten zu führen und aber
wir kennen doch alle auch aus ein oder anderen Zusammenhängen die Thematisierung gewaltfreier Kommunikation, weil bisherige Kommunikation, wenn man es nicht zum Thema macht, also explizit, gilt sie als sehr gewaltvoll, was zum Beispiel an dem Wort aber und so weiter schon aufgehängt ist. Und ich höre mal, da ich so bei den Psychologen so ein bisschen in der Blase drin hänge, immer so interessante Geschichten, was passiert, wenn Psychologen selbst in Supervision sind oder in Ausbildung und so weiter und dann auf der Bühne jemand steht, der gerne diesen wir reden jetzt mal über gewaltfreie Kommunikation, reden möchte, aber eben nicht mit unbedarften Leuten, sondern mit Psychologen selbst. Also man spielt sich dann gegenseitig so ein Theater vor. Ja? Vorne steht die Ausbilderin, die kennt die Gruppe nicht, aber ist der Psychologe und die fängt dann an, mit denen wie mit Kindergartenkindern zu sprechen, nämlich genau mit diesem Methodenkatalog. Ja? Und das durchschauen aber auch alle in dem Moment und es ist im hohen Maße albern. Und ich finde, die Podcast-Situation kann man eigentlich davon freihalten, weil gerade Aufwachen-Podcast, ja, das sind jetzt 1400 Stunden oder so. Also da hat man sich jetzt warm gehört irgendwie. Da kann man jetzt wirklich das Vertrauen haben, dass einfach das nächste Mal, also es kommt eine neue Kapitelmarke oder spätestens der nächste Podcast und man kann auch einfach ausschalten, ja, und die Sache mal jetzt, keine Ahnung, manchmal geht es ja politisch hoch her, dann sagt man, ah, heute höre ich es lieber nicht. Also manchmal meinen eigenen Lieblingspodcast so, ja. Dass ich einfach mal eine Episode nicht zu Ende höre. Einfach in dem Wissen, ja, ich habe ja noch andere und nächste Woche geht es weiter. Also ich finde, die Resistenz oder wie auch immer man es nennt, ja, gegen so Situationen könnte höher sein auf Hörerseite. Also das ist vor allem meine Erfahrung jetzt durch die letzten Wochen. Und irgendwie war ich überrascht, weil ich selber halt so höre. Also dieses hohe emotionale involviert sein. Ja, das hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen.
Aber macht das nicht Podcasting so generell aus, dass die Hörerinnen und Hörer mit dir emotional verbunden sind? Sie haben eine persönliche Beziehung sowohl zu dir als auch zu Thilo, in dem Fall Aufwachen-Podcast und auch zu Hans in dem Fall. Und wenn da irgendeine Person, die man besonders mag, in den Augen des Hörers oder der Hörerin angegriffen wird, dann will man die natürlich besonders verteidigen. Also man ist als Hörer sozusagen der Freund des Podcasters.
Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man, wenn man jetzt Moritz' Frage aufnimmt, wie man das sozusagen, also wie man in dem Moment so eine Spontansupervision macht und sagt, okay, wir gehen jetzt mal auf eine Metaebene oder so. Ja.
Nein, das funktioniert nicht. Deswegen, das ist ein Konflikt zwischen den Hörerinnen und Hörern und dem Streit im Podcastland, den man nicht auflösen kann. Also man erwartet eine Metaebene von den Hörerinnen und Hörern, die sie praktisch nicht leisten können, aufgrund der Tatsache, dass sie so emotional involviert sind. Dann muss man damit als Podcaster halt klarkommen. Dann kritisieren sich einige und dann ist dann das... Ja. Das kannst du halt gar nicht auflösen. Wie willst du das auflösen?
Also ich habe gerne den gesellschaftlichen Streit in der Interaktion. Und es gelingt eigentlich immer ganz gut. Mir ist es aber dann auch, mir ist es eigentlich noch nie passiert, dass jemand aus einem Gespräch rausgeht mit mir. Und dann ist es halt eins vor Publikum gewesen. Vor dem ich noch dachte, ah, das kann man senden, das versteht jeder. Er hat halt, ja, also in dem Moment gab es halt einen innerlichen Widerspruch und dann keine Lust mehr. Und dann wurde das halt so aufgelöst, wie es aufgelöst wurde. Ich fand das jetzt echt, also das hat mich halt überrascht. Ne? Also die Überraschung habe ich halt
es war aber auch einfacher für ihn, in der Situation rauszugehen oder das Gespräch zu verlassen, weil er nicht direkt neben dir saß. Ich glaube, wenn ein Gesprächspartner direkt neben einem sitzt, ist die Hürde, das Gespräch einfach so zu verlassen, auf diese Art und Weise geringer. Ja. Das heißt, man sollte sich vielleicht Gedanken darüber machen, die Gesprächssituation entsprechend anzupassen. Weil wenn
wie, Moritz?
Ja.
Hast du selber Vorschläge?
Das ist, würde ich sagen, auch eine sehr, sehr gute Frage. Also mir geht es ganz konkret um so um Mittel im Gespräch, sowas selbst. Es geht gar nicht um so eine Frage der Supervision, glaube ich. Also es geht nicht darum, dass man jetzt ständig auf eine Metaebene wechselt, so beliebt das Wort hier ist. Und auch so vermeintlich naheliegend eine solche Begrifflichkeit ist, weil was heißt das wirklich, diese Metaebene, sondern wie kann das aus dem Gespräch selbst entwickelt werden oder auch so ein Modus von Gespräch entwickelt werden, so eine ganz, ganz konkrete Praxis, eben eine Frage Praxis der Wertschätzung, aber ohne dass das jetzt notwendig in so einen Flausch übertrifft. Eine Geschichte, die mich nachhaltig beschäftigt hat dieses Jahr, war, ich war auf einer Konferenz in Los Angeles, auf einer so einer sehr, sehr großen Fachkonferenz für Religionswissenschaften, was jetzt erstmal so ein randständiges Thema sein mag, aber das tut nicht zur Sache. Ich war dort an einem Panel beteiligt zum Thema Colonial Studies und Postcolonial Studies und es ging um Rassismus und Religionswissenschaft und die Frage, inwiefern religionswissenschaftliche Perspektive tatsächlich bestimmte rassistische Tendenzen hat, aufgrund ihrer kritischen Distanz, die sie zu den Gegenständen pflegt, die möglicherweise auch kulturspezifische Zuschnitte haben. Und ich fand es extrem spannend verhandelt dort. Wir haben ein Buch diskutiert, das das zum Gegenstand hat und hatten so ein bisschen so verschiedene kritische Einwände gebracht. Aber das Interessanteste daran war eigentlich, dass wir im Unterschied zu verschiedenen anderen Panels auf der Konferenz ein extrem diverses Publikum hatten und ein extrem diverses Panel auch. Also es war alles, praktisch alles vertreten, was so hätte eine Stimme haben können oder noch keine Stimme hatte. Und die Art und Weise, wie darüber verhandelt wurde und die Art und Weise, wie auch das Publikum interagiert hat, es waren ständig Einwürfe da und zwar wertschätzende oder aufmerksame. Ja, oder einfach nur so Response-Marker, so, ich höre zu, erzähl weiter. Ja, so in dieser Dynamik. Und es war für mich so das erste Mal, dass ich auf einer wissenschaftlichen Konferenz so eine Art von Gesprächsführung überhaupt erlebt hatte. Dagegen war dann nebendran das Panel, bei dem es auch um Diversitätsfragen ging. Und es wurde identitätspolitisch verhandelt und es wurde eben bestimmte Privilegien diskutiert und bestimmte Perspektiven, Standpunkttheorie und so weiter. Die ein oder der andere kennen das vielleicht. Und es wurde auf so einer Metaebene tatsächlich verhandelt, beziehungsweise explizit verhandelt. Also das wurde angesprochen, aber von der Performance nichts, gar nichts. Das Publikum war stumm. Und auf der Bühne war ein Schauspiel von Identitäten, so eine Darstellung und so ein Reflektieren auf so einer Ebene, die so überhaupt nicht konkret wurde. Und da dachte ich, das wäre so ein Unterschied. Und ich hatte den Eindruck, so etwas möglicherweise fürs Podcasten gerade ganz ernst als Herausforderung anzunehmen und zu sagen, das ist so eine Praxis. Da geht es wirklich um Praxis, um die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Mehr als einfach nur worüber, wen lade ich ein und so weiter, sondern schon auch, nicht, sondern schon auch darum, aber auch um die Frage, wie man miteinander spricht. Mhm.
Apropos Metaebene, Tim hat ja immer mal überlegt in der Freakshow, ob man nicht diesen Wii-Controller nutzen kann, um sich so Signale zuzusenden. Mhm. Also red ruhig weiter, das finde ich super geil. Oder jetzt würde ich gerne, dass man das so markiert, elektronisch.
Und das wäre gerade falsch, weil gerade das müsste im Gespräch stattfinden. Das wäre ja genau das Problem dann, wenn wir das in den Wii-Controller
auslagen. Ja, aber auch wenn man sich durch Studio-Link nicht sieht.
Ja, aber dann muss man es umso mehr sagen. Es geht ja genau darum, dass das auch für Hörerinnen und Hörer übersetzbar, verstehbar, hörbar wird. Also um so... Ich weiß nicht, vielleicht vermisst das auch niemand da draußen.
Ja. Kostet das nicht auch unendlich Zeit? So? Ja,
ich frage mich auch, ob das eine akademische Frage ist, weil ich meine, Gespräche funktionieren doch im Podcast, oder? Also was vermisst du?
Ja, ich vermisse nicht, Gespräche, die funktionieren. Also es gibt genügend Gespräche, die funktionieren. Aber ich stelle mir das unter der Frage, die wir eben das letzte Jahr auch schon verhandelt hatten, also die auch gestellt wurde, also Frage der Diversität, Fragen von Inklusion, von bestimmten Positionen, von Stimmen, die ausgeschlossen werden. Und zwar Stimmen, die auch ausgeschlossen werden, weil der Modus einer von Kritik ist. Ich sag was, ich krieg sofort Widerspruch. Ich sag was auf eine Art und Weise, auf die ich mich nicht so schnell wehren kann und so. Ich krieg so und so. Und dann möglicherweise eben solche Fragen der Gesprächsführung eben wieder zentral werden. Ja? Und das ist etwas... Das kann man nicht man kann das nicht vermissen, weil man nicht weiß, was man vermisst sozusagen. Oder man weiß das nur in Ausnahmen und man muss das hören und finden und so. Und es gibt großartige Ausnahmen da draußen und Roderick on the Line ist ein Männer-Podcast und eigentlich keine besonders nennenswerte jetzt in dem Fall, sondern man könnte irgendwas anderes auch nennen, aber es gibt Alternativen. Nur die Frage, ob man das auf so einer expliziten Art und Weise der Selbstkritik nochmal vornimmt.
Ich finde es spannend, weil beim klassischen Radio hätte ich mir vorstellen können, wenn ich eine extreme Meinung hätte oder eine extreme Randgruppe wäre, dann ist es möglicherweise schwierig, dorthin zu gehen und mein Thema zu verkaufen. Gerade beim Podcasten, hätte ich jetzt gesagt, kann jeder mit seinem randständigen Thema einen Podcast machen. Ich mache mal meine Nische mir selber und da rede ich rein und finde ich eben auch Gehör und muss nicht mich runterbügeln lassen, so wie du es gerade gesagt hast. Genau. Deswegen würde ich gerade sagen, im Podcasting ist es gar nicht so sehr nötig, aber
also das ist natürlich immer richtig, dass man seine Stimme selber erheben kann. Man kann einen Podcast machen. Das liegt jetzt möglicherweise nicht allen gleich nahe und nicht alle fühlen sich auch jetzt in einer Position, in der sie die Stimme erheben wollten oder was sagen oder halten es überhaupt für wichtig genug. Und das mag daran liegen, dass manchmal auch es vielleicht nicht wichtig ist. Und in anderen Fällen mag es auch daran liegen, dass man sich täuscht über diese Frage der Wichtigkeit der eigenen Redebeiträge oder dass man eben aus einem, in Kontexten aufgewachsen ist, in denen das nicht die Idee wäre, dass du jetzt dann auch noch deine Meinung sagst. Aber darüber hinaus gibt es ja auch noch die Frage, ob diejenigen, die schon die ganze Zeit verhandeln, diesen Modus zu entwickeln, versuchen als eine Art der subversiven Praxis, an der alle mitarbeiten. Eine Art, wäre es nicht denkbar, dass Podcasts tatsächlich die Welt auch noch ein Stück besser machen, über die Möglichkeit, dass jede und jeder einen machen kann, hinaus?
Das setzt uns unglaublich unter Druck, weil
Pech gehabt.
Irgendwie muss man jetzt aus diesem Thema raus, um zum nächsten zu kommen, ohne Verletzungen zu hinterlassen unter den Anwesenden.
Nee,
großartig.
Ich würde sagen, Widerspruch muss man auch im Podcastland aushalten können. Bisschen Selbstbewusstsein.
Das halt man natürlich aus. Machen wir einfach weiter, oder? Die Zeit ist knapp.
Aber wenn ich glaube, wir kriegen noch.
Oh.
Übrigens wäre es nett, wenn ihr kurz euren Namen sagt. War Laura übrigens.
Müsst ihr aber auch nicht, ihr könnt auch anonym bleiben.
Ja, stimmt.
Okay. Ja, gerade ist Steffen. Vielleicht erinnert ihr euch, ich war vor einem Jahr auch schon mal hier und habe mit euch mal ganz kurz diskutiert. Da ging es um das Thema, wie lang darf ein Podcast sein? Da ging es auch schon um das Thema, können wir diskutieren, sollen wir diskutieren? Und ich habe gesagt, ja, immer diskutieren. Ne? Vorher will ich noch sagen, weil wir jetzt gerade angefangen haben mit Formalien, ne, von Sprachformeln finden. Und da sage ich ganz klipp und klar, ich beobachte in letzter Zeit, in den letzten Monaten, Jahren wahrscheinlich schon, dass es immer mehr auch von den Öffentlich-Rechtlichen, von den Sendern professionelle Podcasts gibt. Und da habe ich schon alle Stanzen, da habe ich schon alle Formen vorgefertigt. Die sind zwar professionell, die sind sicherlich auch manchmal super interessant. Ich höre sie auch gerne, aber ich will echte Podcasts hören mit Leuten, die authentisch sind. Die reden, wie sie sind. Deswegen sind sie für mich interessant. Deswegen höre ich da manchmal auch stundenlang zu. Und nicht anders. Ne? Das heißt, also wenn wir jetzt anfangen zu sagen, okay, ich muss jetzt immer antworten mit ja, aber oder das ist richtig so, wie du das meinst, aber man kann es auch anders sehen. Da würde ich nach einer halben Stunde sagen, okay Leute, lass mich in Ruhe, das habe ich schon tausendmal so gehört, das nervt. Ich hoffe, du verstehst das.
Ne? Klar.
So, nur eine Anmerkung, aber trotzdem auch nochmal zum Thema Diskussion. Diskussion fand ich bis jetzt immer hochspannend, vor allen Dingen auch im Aufwachen-Podcast, höre ich regelmäßig. MINT-Korrekt ist auch ein eingespieltes Team, da zieht man sich gegenseitig hoch, lästert mal ein bisschen auch übereinander und so, finde ich total super, macht Spaß. Aber jetzt gerade nochmal, ich muss leider doch auf dem Hans zurückkommen. Der Hans, ich glaube nicht, dass er ausgestiegen ist da an dem Tag, weil er eine andere Meinung hatte, sondern ich glaube, er ist ausgestiegen, weil er nicht zu Wort kam. Ne? Und da muss man mal ganz ehrlich sagen, man muss den anderen schon zu Wort kommen lassen. Also so habe ich das jedenfalls vom Gefühl her gesehen. Ne? Stefan, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Ich höre das gerne, ich finde das toll, wenn ihr diskutiert. Aber lass den Hans auch seinen Punkt machen und dann kannst du immer noch sagen, ja, aber, okay? Und dann höre ich auch weiter gerne zu. Okay.
Ja, aber.
Okay. Ja, aber.
Soll ich jetzt noch hierbleiben, oder?
Nein, schon gut.
Ich kann auch von da zuhören. Das war eigentlich mein Punkt. Und
sehr häufig wird es unterschätzt, aber man versteht die Punkte tatsächlich beim ersten Mal. Ist auch so eine Erfahrung.
Okay, nehme ich zur Kenntnis.
Sehr gut.
Tja, wird doch kein Selbstkritik-Treffen, sondern ein Selbsthilfe-Treffen für
dich, Stefan. Supervision.
Oh, weia, ich krieg bestimmt.
Wer hat eigentlich Thema 2 nur, damit wir wissen, zu wem wir überleiten?
Ja, warte mal, wir machen jetzt so: wir schneiden Stefan das Thema an, danach sagen wir, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, weil dann kommen plötzlich alle. Ja. Also bitte.
Genau. Hallo, ich bin auch Stefan.
Na klar.
Ich würde vielleicht nochmal auch zu dem Thema zurückkommen, bezüglich des Streits, wo Nikolas gefragt hat, welche Leute denn den Streit dann unangenehm finden, dazu zu hören. Was ich mich so gefragt habe, war, was genau ist denn das Unschöne dann dabei zuzuhören, wenn Leute sich streiten? Also was stört einen dann an dem Streit? Das ist bei mir, auch wenn es so ein bisschen störend ist, eher vielleicht das, dass man denkt, okay, die haben sich eigentlich jetzt schon gegenseitig verstanden, was sie sagen wollten, aber irgendwie merken sie es gemeinsam nicht, dass sie eigentlich ihre Punkte klargemacht haben. Und jetzt muss nur jemand mal sagen, okay, wir haben jetzt alle unsere Punkte dargelegt, wir sind unterschiedlicher Meinung und können jetzt irgendwie zum nächsten Punkt übergehen, weil irgendwie findet man jetzt hier keinen Punkt, wo man noch weitermachen kann. Also vielleicht so als Frage, was genau stört denn dann, wenn man zuhört am Streit?
Ja, also ich bin sowieso, ich brauche Harmonie, von daher stört mich eh Streit schon an sich. Und bei den beiden, ich weiß, ich will dir nichts unterstellen, aber Stefan weiß jetzt auch, wie er Thilo triggern kann und das nutzt du dann natürlich auch so ein bisschen. Und dann denke ich halt genauso, wie du gerade gesagt hast, ne? Also Argumente liegen jetzt da, wir können eigentlich zum nächsten Punkt kommen. Also ihr müsst euch jetzt nicht noch...
Kapitelmark.
Dass du das mal zu mir sagst, wie schön.
Dafür sind sie doch da.
Nein, also ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht, grundsätzlich finde ich jetzt Streit auch nicht tragisch, aber das bringt halt auch, das ist so eine Frage, die ich jetzt eigentlich noch gehabt hätte, ne? Bringt denn, also warum wollen wir denn diesen Streit haben? Liegt da ein Wert an sich drin? Und ich glaube, in den meisten Fällen liegt da kein Wert drin, aber das würdest du jetzt wahrscheinlich anders sehen, ne? Du würdest sagen, der Streit bringt ein Thema weiter.
Also ich würde das auch so sehen, dass es in der Regel, also kommt eben dann darauf an, wie man genau diskutiert, aber ohne Streit wird es aus meiner Sicht schwierig, so gegenseitig die Argumente wirklich klar zu machen und vielleicht dann auch seine eigene Position wieder überdenken zu können.
Und Interesse zählt nicht. Also ich kann ja einfach aus Interesse nachfragen. Da sagt mir jemand einen Punkt und ich kann aus Interesse einfach fragen, ja, wie meinst du das? Das ist ja spannend, erzähl mal mehr. Also und das bringt das Gespräch nicht weiter. Also kennen wir nicht
Nein,
alle?
Nein, okay, aber das ist doch kein Streit, oder?
Nee, genau, aber ich meine...
Also gegensätzliche Meinung oder andere Meinung, da habe ich ja nichts gegen. Also vielleicht müssen wir erstmal definieren, was Streit ist. Streit, da wird es dann halt für mich unsachlich. Ja. Und dann sehe ich da kein... Das bringt das Thema dann nicht mehr weiter. Aber solange es sachlich bleibt, können wir... Also ich habe nichts gegen Diskussion, aber Streit finde ich halt schwierig.
Ja, dann kommt es wahrscheinlich genau auf den Punkt der Definition.
Wahrscheinlich, ja.
Gut, kommen wir mal zu Thema 2. Das können wir vielleicht schneller pandeln, aber ich hätte es gern vielleicht trauen sich 3 oder so. Denn ich habe dieses Jahr besondere Erfahrungen gemacht. Ich hatte nämlich häufiger Probleme mit beim Aufnehmen. Und das bei uns ja ein bisschen kompliziert ist, weil wir noch eine Videospur haben und da sehr viele Quellen zusammenlaufen und so weiter. Und wir aber glücklicherweise im Aufwärmen-Podcast auch sehr viel Publikum aus dem Fernsehen haben, das sich dann bei mir meldet, wenn ich sage, ich habe irgendein technisches Problem. Habe ich unglaubliche Entdeckungen gemacht, wie man zum Beispiel auf billigsten Computern einfach seine Videoaufnahme in einem MP4-Container mit 6 Audiospuren, die fertig und so weiter und so fort. Kennt man soweit alles ein bisschen aus Ultraschall, aber da fehlt halt die Videospur und so. Und auch aus dem Monolog-Podcast habe ich festgestellt, es macht manchmal viel mehr Sinn, den Computer einfach auszulassen, so ein kleines Aufnahmegerät hinzustellen, das von ganz alleine nicht aufnimmt, wenn gerade nichts zu hören ist. Und dann hat man einfach ein fertiges Monologgespräch, ohne dass man die ganze Zeit auf Rec und Pause und so weiter drücken musste. Und mich würde interessieren, ob jemand hier Erzählungen anbietet aus seiner eigenen Podcast-Produktion, die möglichst weit weg von dem Standardverfahren ist, wie wir es im Sendegate oder so immer thematisieren, also Ultraschall und dann verbindet man sich per Studiolink und hofft, dass es alles irgendwie hinhaut und so weiter, sondern einfach mal. Ich weiß, wir haben Leute hier, die haben in Gruben gepodcastet, wo man nicht mal eine Armbanduhr mitnehmen darf, weil das alles viel, viel, viel zu gefährlich ist und trotzdem funktioniert sowas. Ja, also ich weiß, es gibt solche Geschichten und mich würden einfach so ein oder zwei interessieren als kleiner Themenbogen, bevor wir dann wieder schwere Podcast-Themen haben.
Mach mal wieder Handzeichen, finde ich nämlich auch spannend. Wer nimmt hier überhaupt einen Podcast auf? Wer hat schon mal einen Podcast aufgenommen hier? Okay, das sind ja zumindest ein paar, die...
Wer macht es denn nicht mit Ultraschall?
So, und, ja, bitte. Und los.
Wer von denen, die sich gerade gemeldet haben, oder sagen wir mal, wer nimmt den Podcast auf, ohne dass dabei ein Computer läuft in diesem Moment? Krass. Und wie macht ihr das? Wie nehmt ihr auf?
Komm, André, endlich. Sehr gut. Gleich wieder einen Namen offengelegt.
Wir nennen ihn einfach Stefan, die heißen alle Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan.
Ich heiße nicht Stefan. Okay. Gut. Ich heiße André. Ja, ich nehme einen Podcast auf, der heißt Mal ganz grundsätzlich. Und die Idee dahinter ist, ich möchte das immer live haben mit vor Publikum. Mhm. Immer ein Gespräch, wo ich nicht verrate, wer mein Gast ist. Damit es in Abkehr ist von, das ist jetzt Frau Professor Doktor, hast du nicht gesehen, erzählt uns was, sondern das ist Sabrina, die kennt sich aus mit dem Thema und jetzt geht's los und nach 19 Minuten ist vorbei. Da liegt ein H4 vorne auf dem Stuhl, da sind zwei Lavalier-Mikrofone zum Anstecken dran. Ich habe das vorher einmal so, dass es definitiv nicht übersteuert. Im Ausgang hängt ein alter Marshall-Verstärker, um den Raum zu beschallen und das war's.
Also du willst auch das Mikro wirklich verstecken in dem Moment und es gar nicht als Podcast aussehen lassen? Weil du siehst ja, wir kriegen ja alle diese Headsets auf, die ich absolut hasse, weil man ist immer so abgekapselt, als würde man jetzt zum Mond fliegen, dabei will man doch mit dem Saal interagieren.
Nee, tatsächlich nicht, weil ich sie verstecken will, sondern weil ich ein Gespräch führen möchte. Dort auf der Bühne. Und ich, also mich persönlich stört das mit dem Kopfhörer, besonders wenn ich mit anderen Leuten da bin und wenn es dann vielleicht noch eine Frage gibt oder so. Und dann bemühe ich mich auch, wenn jemand zwischendrin eine Frage hat, gibt es Zettel. Das heißt, sie können mir eine Frage reinreichen. Mhm. Wenn wir durch sind mit unserem Gespräch, 60, 70 Minuten, können auch noch Fragen gestellt werden, aber ich wiederhole dann einfach die Frage, weil wir kein Mikro zum Rumgeben haben oder so. Aber das funktioniert toll und da kommt auch immer ein Gespräch auf. Und also die letzte Folge war zu Pflege und das war wirklich spannend, dass da nochmal durch Fragen ganz viele Aspekte aufgegriffen wurden, an die wir beide, die wir auf der Bühne saßen und uns vorher wirklich Gedanken gemacht haben, was wir erzählen werden, gar nicht gekommen sind.
Wie lange dauert die Bühnensituation und wie lange ist der Podcast nachher?
Schneidest du viel raus?
19 Minuten und 19 Minuten.
Okay. Und ist
oder,
das so?
Oder sagen wir 89 Minuten und 19 Minuten.
So. Ist das so Wohnzimmeratmosphäre? Also hast du dann so 10 Leute im Publikum oder ist das irgendwie größer? Oder?
Nee, also wenn, das ist in einer kleinen Kneipe, ich würde mal sagen, so viele hatten wir noch nicht, aber 40 Leute wäre der Laden voll. Also bisher waren es so 15,
und,
20.
Und was ist die Postproduktion? Also ich meine, ihr nehmt es auf mit dem H4 und dann? Also dann ist ja noch kein Podcast.
Nein, das stimmt. Das ist dann noch kein Podcast. Dann freundlicherweise, also ich schneide das dann tatsächlich, also schneiden im Sinne von, ich nehme noch was auf, was ich davor sitze. Mhm. Hallo, das ist die und die Situation, was ich eventuell vergessen habe, als ich es live gemacht habe. Oder und so, ne, 30 Sekunden davor, 30 Sekunden danach. Und dann ein Kollege, mit dem ich einen anderen Podcast mache, schiebt das dann einmal durch Ultraschall und dann finde ich es ein paar Stunden später auf meinem Server und kann die Shownotes schreiben.
Guck an.
Ja, das ist praktisch. Danke, Bernd. Kurze Werbung, wir machen auch das Wirkstoffradio.
Gibt es denn jemanden im Publikum, der schon mal ein Telefonat als Podcast veröffentlicht hat? Nee. Es gibt ja eine wunderbare App, habe ich mich mit Frank letztens unterhalten, der hat per Telefonat jemanden in seinen Podcast eingeladen und wusste nicht, wie er es aufzeichnen soll. Aber es gibt eine App, die zeichnet sowohl deine eigene als auch die vom Gast auf. Alles auf dem Handy und dann kannst du es praktisch vom Handy aus veröffentlichen. Die App ist kostenlos und dann könntest du alleine mit einem guten Handy und wenn die Verbindung auch mit dem Gegenüber gut ist, allein so ein Telefonat als Podcast-Gespräch veröffentlichen.
Und wie heißt die App?
Call Recorder heißt die.
Aber ist das nicht juristisch auch schwierig?
Also naja, wenn du dein Gesprächspartner, also du solltest natürlich kein Gespräch aufzeichnen, ohne dass dein Gegenüber das weiß. Das ist ja vorher abgesprochen natürlich.
Also ich dachte, da wären die Apps, ich habe das auch mal probiert, aber ich habe keine App gefunden zu dem Zeitpunkt und vor allem bei Apple unter den juristischen Gesichtspunkten.
Also ich habe meine noch drauf und die geht dann auch an. Du kannst die automatische Anstellung natürlich ausschalten, also dass es nicht bei jedem Telefonat angeht. Aber ich finde das eigentlich eine sehr praktische Variante, vor allem wenn man jemand ist, der irgendwo auf dem flachen Land
wohnt. Ja, aber das Zoom L8 oder auch der Pod, Rodecaster, die haben das ja jetzt eingebaut, ne? Da schließt man sein Handy an und hat dann gleich eine N-1 Schaltung und so weiter. Ist jemand hier, der Freiluft podcastet, also der draußen rumläuft irgendwie, der gar nicht schreibtischmäßig, sondern der einfach keine einzelne Hand, ja, das finde ich traurig, ehrlich gesagt, weil, oh, da hat eine Hand gezuckt. Erzähl uns doch ganz kurz, was du machst draußen. Weil das ist sozusagen auch ein Wunsch von mir immer nochmal gewesen, dass man eigentlich auf den Computer verzichtet und vielleicht sogar auf dieses ganze Setting zu Hause.
Hallo Stefan.
Hallo, ich bin der Fenty. Und ich mache zum einen den Hackerfunk und den anderen Podcast, den nenne ich den Pensemmel-Podcast. Und da haben wir am 31C3 im Prinzip in der Freiluft. Wir sind angestanden für die T-Shirts, waren es, glaube ich.
Und stark.
Ja. Haben, während wir angestanden sind, mit dem Zoom H2
Und dann einfach so rumgereicht, so nebeneinander, einfach.
Ja, genau.
Ja.
Und irgendwann standen da so rund 20 Leute drumherum und haben mitdiskutiert.
Und konnte man das später gut hören? Also war das am Ende eine Audioqualität, die dich auch überzeugt hat? Das kann man senden und das konnte man auch gut
Es ging, zuhören. Ja. Ja, der Zoom H2 ist ein großartiges Gerät. Damit ging das schon. Es war, also, man hatte natürlich Hintergrundgeräusche, Atmo, aber ja.
Ja, Atmo. Atmo ist ja auch manchmal nicht schlecht.
Ja, genau. Aber das war ein einzelnes Experiment.
Das offenbar geglückt ist, sehr gut.
Ja. Nicht, dass ich jetzt regelmäßig draußen rumlaufe mit einem Zoom. Hallo, sag was für meinen Podcast.
Bildet sich ja morgen auch wieder die Schlange. Vielleicht ist jetzt jemand inspiriert.
Schauen wir mal.
Sehr gut. So, ansonsten keine besonderen Podcast-Aufnahmesituationsgeschichten, die nochmal auch inspirieren und das Format und das Medium weiterbringen. Na gut. Ich weiß, dass hier in der Grube gepodcastet wurde, aber Herr egal. Kessel,
nicht nur in der Grube, sondern auch im Heißluftballon
Was?
Haben wir beide gepodcastet.
Unglaublich. Ja.
Wird jetzt alles abgestritten.
Machen wir Kopfkino draus. Wir stellen uns alle vor, es muss irgendwie funktionieren, auch in so Situationen zu podcasten. Wir wissen also, es geht. Wenn aber die 40 das, Minuten sind auch rum, also wir können auch zum Thema 3 dann beginnen.
Sind wir wirklich?
Wir sind genau im Zeitplan für Thema Nummer 3.
Okay, dann los. Dann will
ich nicht. Ich renne natürlich auch bei Parteitagen rum mit einem Zoom HN1 und habe dann schon Herrn Söder manchmal im Hintergrund, während ich ein Gespräch führe mit Dame oder Herr neben mir. Das ist auch eine Möglichkeit, Podcast-Schnipsel einzufangen. Problematisch wird es dann in der Nachbearbeitung.
Warum?
Es ist zeitaufwendig. Also erstmal in der Vorbereitung, du musst dir Gedanken machen, welches Thema greife ich auf? So organisatorisch musst du dafür sorgen, dass du auf diesen Parteitage zum Beispiel kannst. Die SPD zum Beispiel, weil dieses Jahr nicht sehr entgegenkommt. Die CDU erstaunlicherweise schon. Ach, Podcaster, kommen sie vorbei.
Influencer.
Ja, genau. Und dann liest du einen Wust an Papieren dir auch durch, also ausgedruckt oder im Internet, bereitest dir Fragen vor, davon greifst du nur bruchstückhaft auf, weil sich Gespräche manchmal anders entwickeln, als du denkst. Und dann im Nachhinein musst du das alles ein bisschen zusammenschneiden und gucken, wo stecke ich das jetzt bei Ultraschall rein, wo setze ich eine Kapitelmarke. Also ich habe festgestellt im Laufe dieses Jahres, und vielleicht gibt es ja hier auch andere, die jetzt nach einer ganzen Weile Podcasting das auch festgestellt haben, es erfordert doch viel mehr Zeit, als man sich am Anfang gedacht hat. Also wenn man es richtig ordentlich machen will, wenn man ein vernünftiges Produkt auch haben will, das sich einigermaßen anhören lässt. Und wenn man auch thematisch was haben will, was jetzt nicht irgendwie da hingerotzt ist, sondern wo der Hörer oder die Hörerin inhaltlich auch was mitnehmen kann, dann erfordert das Vorbereitung, dann erfordert das Zeit und Geduld und ja, viel, viel Arbeit. Mhm.
Aber dieses mobile Zoom-Ding, ne? Ja. Das ist ja wirklich spektakulär eigentlich, finde ich. Also ja. Dafür, dass es in dem Moment, also alles, was du als Probleme beschreibst, sind ja sozusagen Planung, Vorbereitung, das, was man so macht.
Ja, das ist der Teil, der am meisten dauert, die Technik selbst. Ich meine, ich hatte das Zoom, also das war das Erste, was du mir, glaube ich, empfohlen hast. Zoom H1, das habe ich immer dabei. Es passt überall rein, in jede Hosentasche. Und ich habe es sogar bei der Regionalkonferenz der SPD einfach mal an den Verteiler angeschlossen. Mit den Kolleginnen und Kollegen der ARD, die waren auch da. Ich habe rein da. Und dann hat das mir 2 Stunden aufgezeichnet. Mit einem Kabel. Also die Technik an sich ist alles sehr einfach. Also du kannst mit dem Zoom wunderbar podcasten. Du kannst die verschiedensten Politiker damit abfangen. Und hier, reden Sie mal rein.
Ja, aber jetzt nur mal kurz so im Anschluss. Das ist ja schon, sagen wir mal, der Standardweg, von dem wir die ganze Zeit eigentlich ja wegkommen wollten. Also wenn was hier gepredigt wird an alle Anfängerinnen und Anfänger des Podcastings, dann ist es ja, kauft euch einen Zoom, macht mal das und dann schickt's Bernd oder Ultraschall.
Also, ja, aber das war ja schon Wochen, nachdem ich überhaupt angefangen habe. Also das Zoom habe ich mir nicht gleich am Anfang gekauft.
Nee, genau, aber ich meine, also nur weil Stefan jetzt ja nach ganz speziell nach Möglichkeiten fragt, wie man das ganz anders machen könnte als der.
Also ich war auch ein bisschen überrascht. Man könnte ja zum Beispiel sagen, das H1N oder wie es heißt, das tauscht man einfach aus gegen sein Handy. Und wenn man jetzt die neuen Samsung oder iPhones hat, sensationelle Mikrofone, dann hätte man sogar das Skript vor sich, um Fragen zu stellen.
Ja.
Es nimmt auf 2 Seiten auf, also man hat die Interview-Situation so schon eingefangen und ich war ja auch überrascht, wir haben ja bei uns die Audiokommentare, Jenny, du hast bei uns Audiokommentare eingesprochen und dann haben wir irgendwie gesagt, ja, mach doch mal einen Podcast und dann hattest du einen veröffentlicht, von dem ich dann auch später erst erfahren habe, dass du den tatsächlich zu Hause in deinem Handy eingesprochen hast und dann auch vom Handy selbst zu Podigy geschickt und dann halt veröffentlicht. Also da war gar kein Computer im Spiel in der Gründung dieses Podcasts.
Ja, und also um ehrlich zu sein, wenn ich mir das so überlege, viele von den Gesprächen, die ich führe, also zwar am Computer, über Skype, aber das kann ich genauso gut mit dem Handy machen. Also ich brauche den Computer vor allem für die Interviewsituation nicht wirklich. Ich habe zwischenzeitlich auch wegen organisatorischer Probleme, weil ich zu Hause war und mein ganzes Equipment nicht dabei hatte, musste ich dann an meinem Handy mein Mikrofon anschließen, also die Verbindungssachen, Kabelei hatte ich zur Not noch da und habe dann einen Teil von meinem Podcast eingesprochen, weil den Teil hatte ich wenigstens noch im Kopf und habe mir ein paar Notizen gemacht, das heißt, alles übers Handy und dann habe ich das nachher zusammengeschnippelt. Also an sich kann ich auch podcasten alleine mit dem Handy, ist halt, es wirkt irgendwie professioneller mit dem Mikrofon, wofür man ja ewig viel Geld bezahlt hat, das dann auch am Schreibtisch zu machen. Aber theoretisch brauchst du das alles gar nicht.
Ja. Naja, wir fragen ja nächstes Jahr nochmal, also sammelt schöne Geschichten dieses Jahr über Podcasts abseits von zu Hause und abseits von Computern.
Das beantwortet meine Frage, aber nicht vielleicht jemand im Publikum, wie viel Zeit investiert ihr denn so? Mehr als 4 Stunden in der Woche? Mehr als 6? Okay, mehr als 8? Okay. Einige nicken.
Na dann, Thema Nummer 3.
Ich war nicht Thema Nummer 3.
Das war Thema Nummer 3.
Was?
Ach, das war Thema Nummer 3. Thema Nummer 3 ist tatsächlich der Arbeitsaufwand.
Ja.
Ah, also der Arbeitsaufwand, den das ungeahnterweise hat. Ich erinnere mich natürlich an diese Umfrage, also an diese psychologische Studie zum Thema Motivation beim Podcasten. Und da gab es Antworten, die sagen, ich dachte ja, das macht Spaß, jetzt ist es ein Haufen Arbeit. Das war's bestimmt du. Aber vielleicht war es ja auch jemand anders, jemand von euch. Also wollt ihr mal Geschichten beitragen, wie verdammt anstrengend das ist? Und das hätte ja niemand gewusst, wenn man einfach immer nur dieses rosa-rot gefärbte Sendegate liest. Und dann heißt es immer, es ist alles so einfach, macht gar keinen Aufwand und dann hinterher hängt man drin. Ja? Und jetzt macht man schon Folge 360 und es wird langsam zur Qual.
Leidet jemand unter seinem eigenen Podcast?
Ja, genau. Oh ja. Oh, es sind überraschend viele Snicken.
Das wirkt ja auch bei anderen immer so einfach.
Also wir leiden nicht nur an den Podcasts anderer sozusagen.
Ist ja schon mal was. Ja.
Wer würde seinen Podcast gerne loswerden und traut sich nicht, seinen
Hörern
zu sagen?
Genau. Oh. Sehr gut.
Jetzt wird's kritisch.
So. Hallo, hallo.
Wir hören dich.
Hallo.
So, jetzt traue ich mich doch. Also mein, ich bin, Stefan. Genau, ich habe im letzten Jahr den Kohlenpott gemacht und ja, wir haben in einer Grube, wie du es genannt hast, ich habe das vorhin leider nicht registriert. Ja. Wir haben, um nochmal auf Thema 2 zurückzukommen, wir haben an diversen creepy Orten mobil aufgenommen, mit Nikolas zusammen fahrradfahrend und im Heißluftballon, ja.
Was war gruseliger?
Mit dir Fahrrad zu fahren. Weil du hattest kein Licht am Rad. So.
Jetzt sag mal's mal.
Also da hatten wir tatsächlich einen Zoom und Kopfhörer, sowohl im Heißluftballon als auch auf dem Rad oder in den Pausen beim Radfahren. Mit Linus habe ich dann in der Grube bei der Grubenfahrt aufgenommen mit einem, ja, letzten Endes Diktiergerät mit kleinen 2x15 Minuten Kassetten. Da war das Überspielen hinterher das Schwierigste eigentlich, weil da vernünftiges Equipment ranzukriegen war nicht ganz so einfach. Ja. Und zum Aufwand, also ich habe gestartet in der ersten Folge mit Martin Rützler, da habe ich gesagt, ja, okay, ich will Bergleute interviewen oder irgendwelche Leute, die rund um den Bergbau zu tun haben. Und meine Überlegung war wöchentlich so 10, 15 Minuten. So, die kürzeste Folge war, glaube ich, eine Stunde, die längste waren 3,5.
Hat ja nicht gut geklappt.
Wöchentlich neben Selbstständigkeit für die Erwerbsarbeit, eine Familie, zwei kleine Kinder, eine Frau, die irgendwie gesagt haben, bist du eigentlich bescheuert, was machst denn du da?
Aber und wie viel Zeit hast du da reingesteckt?
Genau, also, da will ich jetzt drauf kommen. Ja. Und ich habe am Anfang, habe ich tatsächlich noch versucht, mich in Ultraschall einzuarbeiten, das Ganze mit Auphonic hinzukriegen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, letzten Endes, ob das Ding jetzt optimiert wird oder nicht, ist letzten Endes egal. Wichtig ist das Gespräch mit den Leuten. Also das war dann hinterher mein Anspruch. Und dann kam ja irgendwann dieses Ding, hier wird nichts mehr geschnitten. Also dann habe ich nur noch so ganz blöde Dinger rausgeschnitten. Also neben der Fahrzeit, also die Fahrzeit, das Suchen der potenziellen Gesprächspartner war der längste Part eigentlich. Mhm. Und die Post-Production war hinterher wirklich nur noch einmal durchhören, im zweieinhalbfacher Geschwindigkeit die groben Schnitzer rausschneiden, das Ganze einmal zu Auphonic hoch und den Rest dann dank Podlove automatisch in den Feed.
Hast du deinen Gesprächspartnern richtig deutlich gemacht, dass sie jetzt in so einer besonderen Situation sind und ihr ein Headset aufgesetzt oder auch das Mikro
irgendwie so versteckt? Das waren Bergleute, die können alles.
Also wirklich mit Headset habt ihr aufgenommen?
Ich habe denen von Anfang an immer gesagt, habt keine Angst, ich will euch nicht vorführen, ich will euch nicht verarschen. Wenn ihr mir in dem Gespräch, und das war gerade zu Anfang ein paar Mal so, da waren ein paar emotionale Momente dabei, wo eben halt über schwere Unfälle, Todesfälle oder sonst irgendwas erzählt wurde. Ich habe denen von vornherein gesagt, wenn ihr irgendwas mir erzählt, was ihr im Nachhinein nicht reinhaben wollt, schneide ich es raus, aber ansonsten geht es einfach so raus. Es gab einen relativ offiziellen Gesprächspartner, der wollte dann, dass es vorher nochmal abhören kann. Und ansonsten ist alles im Grunde genommen innerhalb des Gesprächs autorisiert worden und genauso rausgejagt worden.
Hm, aber mit Headset, also ich will nochmal, weil es mich wirklich interessiert, also hast du wirklich ein Headset aufgesetzt?
Im Regelfall mit Headset, ja, beide. Also zwei, drei Gesprächspartner, alle drei oder alle vier dann zum Teil mit Headset. Und, aber es ist nicht nochmal irgendwie nachträglich abgenommen worden oder sonst irgendwas. Ja. Von daher war meine Post-Production eher sparsam.
Und dieses Grubenaufnahmegerät haben die euch aber gegeben, ne? Oder musstet ihr das noch selber besorgen?
Das habe ich über ja, habe ich von einer Firma, die solche Geräte normalerweise verkauft und auch teuer verleiht, hatte ich angefragt, ob die mir ein Gerät leihen. Also, ja, kann ich machen, eignet sich aber nur für maximal 30 Sekunden Aufnahmen.
Minuten, ja.
Und kostet 460 Euro, das muss danach wieder zu dieser Zertifizierungsstelle. Und ja. Okay, danke, das ist es mir nicht wert. Ja. Dann wollte ich so machen wie Omega Tau, also das Ding im Nachhinein besprechen. Und dann rief er mich 10 Minuten später an und sagte, ich habe da noch eine Möglichkeit, ich habe noch ein wirklich stinknormales Diktiergerät von Baujahr 89, glaube ich, aber es ist eine Eckschutzplakette drauf. Hm. Dann hat er mir ein Foto geschickt, ich habe es an die entsprechende Stelle von der Bergaufsicht weitergeleitet und bekam irgendwie 2 Stunden später eine Mail, ja, darfst du mit einfahren. Und das war dem Begleiter von der Ruhrkohle, der da mit uns unter Tage war, dem ist zwar schlecht geworden, als Linus dann anfing, unter Tage die Batterien zu wechseln, aber auch das war innerhalb dieser Ex-Zulassungsurkunde aufgeführt, warum auch immer.
Ah, ja.
Aber wir leben noch, alles gut.
Sehr gut, ja, sehr gut. So geht Podcasten, ja. Hervorragend.
Ja, aber ich glaube ja, ein guter Podcast braucht auch Vorbereitung. Also ich bin da zutiefst von überzeugt, dass man da ein bisschen Zeit reinsteckt.
Oh wait.
Na, ich weiß nicht, ich glaube, in einer Ausnahmesituation geht's mal. Also dass man spontan Gespräche aufnimmt oder Situation einfängt, ganz klar. Aber wenn du ein regelmäßiges Format hast, dann ist es, bin ich bei Jenny, dann ja. Man wirklich sagt, man braucht ein Konzept, man muss sich dazu Inhalte überlegen, ja. Die müssen vorbereitet sein, die müssen produziert werden, möglicherweise geschnitten werden, postproduziert werden. Da steckt schon ein bisschen Zeit und Arbeit drin, glaube ich.
Nee, das geht auf gar keinen Fall, wenn man das regelmäßig macht oder täglich oder so. Das, wenn man nicht vorbereitet, ist man verloren.
Wir haben ja über Respekt gegenüber dem Gesprächspartner geredet. Mhm. Es zeigt ja auch Respekt gegenüber dem Gesprächspartner, dass man sich auf das Gespräch vorbereitet, dass man weiß, wer vor einem sitzt, welche Themen will man ansprechen. Und das erfordert, wie gesagt, jede Menge Zeit in der Vorbereitung, wenn du es ordentlich machen willst. Mhm. Weil wenn er zu dir in den Podcast kommt, oder sie, dann solltest du auch darauf vorbereitet sein, dich mit ihm zu streiten, Argumente auszutauschen, und dann sollen die aber nicht so, ja, weil das so ist, sein, sondern das musst du auch argumentativ untermauern können.
Ja, ich kann auch wirklich nur empfehlen, wenn man Gäste hat, die Bücher geschrieben haben,
so. Die nicht zu lesen.
Nee, die wirklich zu lesen.
Ja.
Sie wirklich zu lesen.
Verdammt.
Und diejenigen auch nochmal nachzugoogeln und sich anzuhören, was sie bisher schon so erzählt haben, um mit Absicht nicht nochmal danach zu fragen. Weil das ist, das merkt man relativ zügig, dass das nicht funktioniert. Also da muss man auch ein bisschen Respekt, der dann wirklich in Arbeit ausmündet, zeigen. Und wenn man, das ist dann die andere komplizierte Sache, wenn man Gäste hat, die man gar nicht findet, also die man sozusagen das erste Mal vor dem Mikro hat, dann ist es sogar noch komplizierter, finde ich, weil dann weiß man nie genau, was eigentlich passiert.
Das klingt ja jetzt eigentlich so ein bisschen wie so eine Schulung beim Deutschlandfunk noch. Das klingt ja schon gar nicht mehr wie Podcasten. Da muss man sich vorbereiten. Haben Sie die Bücher auch gelesen? Kennen Sie mein neuestes Buch?
Genau, ja? So muss das sein und nicht das, was irgendwie mit
Affirmativen
irgendwas und so.
Das ist unerträglich. Muss man gar nicht. Man muss überhaupt kein Buch gelesen haben. Das ist eine Zumutung. Es werden viel zu viele Bücher geschrieben. Ja? Man kann auch einfach mal fragen, ja, wer bist denn du? Und überhaupt, erzähl mir doch mal, was da drin steht. Vielleicht kann ich gar nicht lesen. Also nicht so ein Zeug vielleicht. Ja? Also man kann auch anders Gespräche führen. Es reicht manchmal einfach, ein echtes Interesse zu haben. An dem Thema, an eigenen Fragen, die bringt man mit, die bringt man auch in so ein Gespräch ein. Und also ich meine, Gespräche zu dem Buch, das man gerade geschrieben hat, das mögen die Leute ja möglicherweise schon hinreichend viele geführt haben. Ja. Wenn es also 15 Interviews gibt, die ich vorher erstmal noch hören muss, bevor ich weiß, was ich dann nicht frage, dann hat es möglicherweise auch gar keinen Sinn mehr, überhaupt noch ein Interview zu führen, weil das wurde einfach schon so oft gemacht. Ja.
Also ich plädiere für das qualitative Upgrade, wie ich es gerade beschrieben habe.
Also ich bin Michi, ich habe auch einen Interview-Podcast und ich wollte einmal sagen, dass ich nicht finde, dass man sich viel vorbereiten sollte. Man muss das genaue Mittelmaß finden, denn wenn man sich zu viel vorbereitet, dann fragt man nicht mehr die Fragen, die die Hörer vielleicht haben, die das zum ersten Mal hören. Gerade die Bücher lese ich nicht. Ich mache für die Vorbereitung vor allem so das Inhaltsverzeichnis und ich gucke mir an, was macht diese Person, was zeichnet diese Person aus, um mich so ein bisschen auf den Charakter einzustellen. Aber inhaltlich höre ich wirklich dann auf, wenn ich eine Struktur erarbeitet habe. um eben auch den Hörer mitzunehmen. Also ich merke zum Beispiel, dass dann ein Hörer dann nicht mehr folgen kann, wenn ich zum Beispiel, das merke ich in den Kommentaren, wenn ich dann doch mal zu tief im Thema war. Deswegen finde ich zu viel Vorbereitung nicht so gut.
Ist nicht genau Podcast das Medium, das einem erlaubt, in diese Länge und in diese Tiefe zu gehen? Und ich würde eben sagen, die Uninformiertheit kann man ja auf Seiten des Hörers lassen und sich auch darauf verlassen, dass er uninformiert ist, also dass relativ viele zuhören, die vielleicht auch keine Lust haben, Bücher zu lesen oder so, dass man aber selber so ins Gespräch reingeht, dass man aus der Antwort, die kommt, in Kombination mit dem, was man sonst noch so weiß, vor allem aus dem ganzen Buchkram, dann Anschlussfragen und Resonanz erzeugt, die eben nicht einfach so möglich werden, wenn man genauso an die Sache herangeht wie der Hörer.
Also gar keine Vorbereitung ist natürlich auch nicht gut, das habe ich jetzt auch nicht gemeint. Das Ding ist, wenn ich dem Partner zuhöre und dann merke ich zum Beispiel schon mal gar nicht mehr, wo ich nochmal hätte nachfragen müssen, weil ich zu tief im Thema bin. Ich selbst bin Physikerin und wenn ich ein physikalisches Thema mache, merke ich das im Nachhinein, dass ich ganz viele Basic-Fragen gar nicht nachgefragt habe, die ich hätte fragen müssen, um einen Hörer mitzunehmen, der kein Physiker ist.
Vielleicht ist es in dem Falle, wenn man es wirklich mit katalogisierter Naturwissenschaft zu tun hat, wo einfach auch Begriffskataloge da sind und so, ne, das ist ein Spezialfall. Aber auch da ist doch eigentlich Podcast so ein Medium, um da nochmal.
Ja, das Argument kann ich schon verstehen, dass du die Fragen stellen wollen oder Fragen stellen willst, die der Hörer oder die Hörerin hätte. Mich würde interessieren, wie die André das macht. André hat ja gerade gesagt, dass er mit Expertinnen, Experten spricht. Wie sehr bereitest du dich denn vor?
Komm ruhig nochmal zu uns.
Weil finde ich halt auch nochmal ein spezielles Setting. Ne? Also er redet, glaube ich, mit absoluten Expertinnen in dem Feld. Wie sehr arbeitest du dich vorher ein?
Ich verschaffe mir einen Überblick über das Thema selber und treffe mich dann mit dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin. Und wir überlegen uns, was sind irgendwie die Knackpunkte und wie können wir das nett in ein Gespräch einbauen? Also ist dann eher schon, weil ich das Ding mal ganz grundsätzlich genannt habe, habe ich irgendwie auch so einen Anspruch, dass wichtige Punkte da drin vorkommen. Also es ist eher so eine Versuchen, so didaktisch an die Sache ranzugehen. Aber im Prinzip, tatsächlich ist gar nicht so viel Vorbereitung, weil ich habe in irgendeiner Form eine Meinung oder ein Bild von dem Thema, das werfe ich damit in die Waagschale und dann höre ich schon, ja, das würde ich dann so korrigieren, das würde ich dann so korrigieren, aber dann habe ich so quasi kleine Punkte, an denen ich mich langhangeln kann. Okay, da kann ich mit meinem Bild kommen und es wird korrigiert und im Prinzip hilft das, da ist das schon dann für die, die es hören, hilft das eventuell eine Perspektivänderung oder den Knackpunkt besser zu sehen?
Also du hast ein Vorgespräch vor dem Podcast.
Ja, genau. Also manchmal auch zwei oder drei, aber meistens.
Das ist nicht viel vorbereitet. Ja,
genau. Nee, das kann so und so. Dann ist das erste Vorgespräch sind 20 Minuten Telefonat. Dann triffst du dich eine Woche später eine halbe Stunde auf einen Kaffee und dann hast du es ungefähr.
Das finde ich interessant, weil dafür würde ich genau gegensätzlich plädieren. Kein Vorgespräch, sondern vorbereiten, ja, aber dann irgendwie eiskalt rein. Aber du hast ja natürlich auch eine Situation.
Ja, ich bin live und ich möchte in dem Ding keine Pause drin haben. Mhm. Also ich möchte nicht 90 Minuten reißen. Also ich sage immer so, versuchen 70 Minuten und dann gucken wir noch ins Gespräch und um 90 Minuten machen wir den Sack zu, weil dann möchte ich niemandem in der Kneipe nichts machen, wo keine Pause ist, wo man nicht mal auf Klo gehen kann.
So Publikum, das anwesend ist, ist ja vor allem dann besonders bemerkbar, wenn sie es nicht äußert. Kriegst du das mit in deiner Kneipe? Wie so, also hast du schon mal so ein Publikum verloren, wo du so merkst, die fangen irgendwie an zu tuscheln, die haben so eigene Themen plötzlich und so?
Weil ich davor Angst hatte und weil zwei Menschen, die miteinander reden, eventuell manchmal nicht so interessant sind, gibt es noch jemanden, der live zeichnet und wir haben Beamer über uns hängen.
Also ihr habt visuell alles begleitet.
Ja, und dann kann man es auch als YouTube-Video raushauen.
Aha, du bist also ein YouTuber.
Das will ich nicht sagen, ist nur ein weiterer Kanal.
Aber sag mir nochmal zum Schluss, es ist dir schon wichtig, dein Publikum zu überraschen. Also diese Komponente, dass niemand weiß, was an diesem Abend passiert und mit wem.
Nein, das Thema sage ich ganz deutlich. So, ich verrate nur nicht, ich sage nur den Vornamen meines Gastes. Jetzt zuletzt sage ich, das ist Sabrina. Und dann kommt eine zweite Folge des Podcasts raus ohne Publikum, wo ich mich mit ihr treffe und wo wir sagen, wer sie ist, warum sie sich so gut auskennt, wo sie arbeitet und wo sie ihre Sichtweisen her hat und reden dann nochmal vertiefender über das Thema mit den persönlichen Ansichten. Weil vorher soll es eine allgemeine Einführung sein.
Okay, verstehe.
Das und danach wird es dann personalisiert.
Hast du das so entwickelt? Gibt es dafür Vorbilder in, was weiß ich, in der amerikanischen Podcast-Szene oder so? Also für diese Art des...
Muss ja ein Amerikaner gewesen
sein. Nee, kann auf Frankreich sein.
Ich wollte den Titel rauslassen und das Thema in den Vordergrund stellen und dann kam mir irgendwann so, ja, dann nehme ich halt nur den Vornamen und schieben den Rest nach.
Erstaunlich. Sehr gut.
Danke, aber es war auch, bevor ich das einmal tatsächlich durchgeführt habe, war also, meinst du, das funktioniert? Meinst du, das hört sich irgendjemand an? Was soll denn das? Und das Feedback bisher ist ganz gut.
Sag uns nochmal, wie heißt er nochmal?
Mal ganz grundsätzlich.
Mal ganz grundsätzlich. Und die URL dazu lautet auch so. Wie findet man das?
Ich habe noch keine eigene Domain dafür. Das heißt, im Moment läuft es unter mgg.andre-lampe.de.
Aber auf YouTube, glaubst du?
Was denn?
Okay, verstehe.
Ja, jetzt wisst ihr auch, wie ich heiße. Schönen Tag noch.
Tja. Das war eigentlich.
Das war's jetzt.
Das war ja im Prinzip schon so eine Live-Situation und das leitet über in die ins vierte Thema in gewisser Weise. Wer von euch hat schon mal einen Podcast live auf der Bühne gesehen? Also nicht das hier jetzt, diese traurige Veranstaltung, sondern ein Podcast auf einer Bühne.
Also wer war schon mal bei MINT-Korrekt?
Okay, da habe ich Marktpotenzial noch entdeckt. Genau, also mein Thema wäre, ich würde mir wünschen, dass mehr Podcasts auf die Bühne gehen. Warum? Wir mit Methodisch Inkorrekt haben das gemacht in den letzten Monaten, weil wir aus verschiedenen Gründen, erstens, weil wir ganz gerne auf Bühnen stehen, zweitens, weil wir gesehen haben, dass wir auch von den Hörerzahlen, Hörerinnenzahlen so ein bisschen stagniert sind, da hat sich nicht mehr so viel entwickelt und wir dachten, wir hätten da eine Chance, irgendwie so eine Blase zu durchbrechen. Denn die Leute, die Podcasts hören, das sind halt... Ja, das ist schon so eine eingeschworene Gemeinde und wir wollten das eigentlich so ein bisschen durchbrechen. Und die Bühnensituation, dachten wir, ist eine Möglichkeit, das zu tun und das hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen mehr Podcasts, die auf Bühnen gehen. Menschen wollen, glaube ich, auch Podcasts auf Bühnen sehen. Wir haben jetzt festgestellt, wenn wir Backstage rumgehangen haben, haben wir so diese Gästebücher da durchgeguckt und da sind extrem viele YouTuber, die auf Bühnen gehen und ich frage mich immer, was machen die da? Und das können wir, glaube ich, besser. Wir haben interessante, spannende Themen, die man auch vor Publikum diskutieren kann. Ich meine, ihr macht es natürlich ganz geschickt und nehmt auch das Publikum mit oder das Publikum diskutiert mit. Das finde ich extrem spannend. Möglicherweise kann nicht jeder Podcast gleich einen ganzen Abend füllen, aber es gibt beispielsweise in der Science-Slam-Szene halt so 6 Wissenschaftler, die sich auf eine Bühne stellen und dann slammen gemeinsam und gemeinsam hat man dann einen tollen Abend gemacht. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch für die Podcast-Szene. 3 Podcasts gehen jeweils für eine halbe Stunde auf eine Bühne, zeigen ihren Podcast, zeigen ihr Thema, vielleicht am Ende nochmal gemeinsam diskutieren. Das wäre, glaube ich, etwas, was ganz gut vor Publikum funktionieren würde. Und das würde ich mir wünschen.
Wobei du uns natürlich auch sehr eingeschüchtert hast, das Jahr jetzt, da ihr eine richtige Show gemacht habt. Es war ja nicht einfach nur Podcast auf der Bühne, sondern da steckt ja dann doch einiges dahinter.
Mit Feuer.
Feuertornados und so.
Spaß
bei und Podcast, Kanonen. Genau.
Deswegen bin ich jetzt nochmal dazu gekommen, weil das ist nämlich genau der Punkt, über den ich gerne diskutieren wollte. Muss man die Bühne irgendwie nutzen? Wenn man jetzt einfach nur das macht, was man immer macht, also sprich nur miteinander sprechen, reicht es aus oder will man dann eine Show? Will man dann irgendwie, dass die Bühne Sinn macht, dass das Publikum Sinn macht, dass man mit dem Publikum diskutiert vielleicht sogar? Ich ganz persönlich finde das wichtig, also sprich, dass man die Bühne in die Show einbindet, so wie ihr das macht zum Beispiel. Also einfach nur auf die Bühne gehen und dann das Gleiche machen wie sonst, finde ich nicht gut.
Ja, aber auch das kann ja, also das findet auch Abnehmer, wenn man sich überlegt, was die Lage der Nation macht mit ihrer Bühnenshow. Die setzen sich ja auch nur auf die Bühne und machen das, was sie immer machen. Und auch das wird ja vom Publikum angenommen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, kein Podcast ist nicht für die Bühne geeignet. Es kommt halt darauf an, gibt es die Hörerschaft, die das abnimmt.
Also es kommt darauf an, was man draus macht. Ich glaube, man kann halt mit jedem Format sicherlich einen Weg finden, wie die Bühne Sinn macht. Sei es nur, dass man das Publikum einbezieht durch eine Diskussion.
Also ich finde es persönlich auch besser, wenn das Publikum mit eingebunden wird.
Ja, finde ich natürlich auch. Also bei uns bietet sich natürlich an, auch ein bisschen visueller zu arbeiten, also Experimente zu machen und so. Deswegen, klar, bei uns war es fast naheliegend, auf die Bühne zu gehen. Aber Publikum einzubeziehen ist halt eine super Möglichkeit. Also überhaupt den Podcast ein klein bisschen an diese Live-Situation anzupassen, finde ich natürlich, finde ich grundsätzlich auch gut. Aber ich glaube auch, es funktioniert auch ohne, genau wie du sagst. Ne? Lage der Nation, hoch erfolgreich. Ich weiß nicht, wie viele Shows machen die im Jahr. Ich habe das Gefühl, die sind ständig unterwegs und immer auch vor vielen hundert Leuten. Also es funktioniert, glaube ich, auch. Die Leute haben halt auch Lust, die Podcasterinnen und Podcaster zu treffen einfach, ein bisschen mit denen noch zu reden. Ist ja für uns auch ein Mehrwert. Ne? Du siehst einfach mal die Leute. So. Du, auf einmal habe ich, nach so einem Jahr, habe ich echt mal ein Gefühl dafür, wer ist unser Publikum? Das ist extrem spannend. Also, ja,
es ist die Frage, wie man Publikum in den Podcast holt. Also Live-Sendungen sind natürlich dann sozusagen, da ist man ja da und so, da ist man dann einander ausgeliefert. Wir versuchen es ja auch mit Audiokommentaren, die Schwelle sehr niedrig zu machen und die Präsenz aber wirklich hochzufahren. Klappt so halb, also wir haben so sehr viele männliche Meinungsbeiträge. Wir haben ja vorhin auch wieder in der Studie gehört, die Frauen, da ist ja irgendwie mehr Überwindung von, also die Extravaganz, die da nötig ist, wie wir gehört haben, die muss immer so ein bisschen mehr ausgeprägt sein, um da so eine gewisse, wie soll man sagen, dass man es nicht zu so einer zu einseitigen Sache in dieser Gender-Dimension macht, weil dann ist auch schnell langweilig. Aber ich rätsel auch immer noch, ob man eine echte Show machen muss oder ob sich der Podcast nur sehr von den üblichen Podcasts unterscheiden muss, ohne jetzt den Show-Charakter zu erhöhen. Also man sitzt trotzdem da und quatscht, aber nicht so wie sonst. Wir haben zum Beispiel noch nie bei einer Aufwachensendung einen Clip gespielt oder so vor Publikum. Gleichzeitig haben wir noch nie einen Podcast gemacht, ohne einen Clip zu spielen. Also da sind noch sehr große Unterschiede. Allerdings die Mincorrect-Erfahrung, ich habe euch ja jetzt auch mehrfach gesehen, die ist dann eben schon, also wenn man sich einen richtigen Saal mietet und Eintrittsgeld, das muss man dann schon rechtfertigen. Ja? Also da muss man dann schon sein Feuertornado und so. Und ihr betont ja dann auch, dass das eine oder andere an den Materialien auch wirklich viel Geld kostet, weil das beim Feuertornado extra dafür hergestellt wurde und so weiter. Ne? Also sowas, da kommt dann halt auch so Investitionsaufwand irgendwie dazu. Der zeitliche Aufwand, da kannst du nochmal was zu sagen, weil das, man hört immer nur Reini so davon erzählen, dass es das auch sehr viel Freizeit ist, aber man hat kein rechtes Gefühl dafür, wie viel, weil es sind ja doch irgendwie jeder Freitag im Sommer oder so. Ja? Also war ja in der Hinsicht doch extrem viel Zeit. Also Podcast vor Publikum, immer noch der größte Wunsch, finde ich irgendwie, den man so hat, aber gleichzeitig auch natürlich die schwierigste Herausforderung, der man sich auch dann so aktiv stellen muss irgendwie. Ja? Das macht man ja nicht so nebenher irgendwie.
Also ich finde es übrigens auch spannend, so häufig wurde über uns noch nie in Zeitungen, in klassischen Medien berichtet, wie in der Phase, wo wir auf Tour waren. So, weil dann einfach die lokale Presse, gut, die Frage ist natürlich, was bringt dir das, wenn das Oldenburger Tagblatt über dich schreibt, aber ich glaube, du erreichst einfach nochmal andere Menschen. Ne? Der Podcast wird nicht wahrgenommen in den klassischen Medien und auf einmal spielst du dann in der lokalen Stadthalle und dann schreibt eben diese Zeitung, dass da zwei Wissenschaftler stehen und über Esoterik herziehen. Und ich glaube, also mit Blick auf unsere Mission, nämlich für Wissenschaft, gegen Esoterik, gegen Schwurbeleien, ist das wirklich eine weitere Methodik, die uns was bringt.
Okay, so aus so einer religionswissenschaftlichen Perspektive kann man gleich einbringen, dass natürlich das so einen Missionscharakter hat und dann ist das Publikum natürlich wichtig, die Gemeinde vor Ort. Ja.
Muss bekehrt werden.
Und wir haben sogar am Anfang das Hostien verteilt, fällt mir gerade auf.
Schau an. So viel zum Thema Geschwurbel. Und dann muss das aber auch, dann rechtfertigt sich dieses Publikum oder dieses auf Bühnen stehen nochmal ganz anders. Ich frage mich so ein bisschen, ob nicht viele, die so Podcasts dann live mit anschauen wollen oder die es dahin zieht zu solchen Veranstaltungen, die eigentlich aber so dieses Gespräch möglicherweise suchen, dass sie in Podcast hören, also wenn sie sind ja Fan oder so, ja, sind ja vermutlich nicht viele jetzt zufällig oder aus Versehen da und dann
aber
sind die,
aber auch,
aber ja. Gibt's auch, ja, mitgeschleppt oder so von der Straße reingeschneit oder so, und schau mal, da stehen Menschen, das muss was umsonst geben und, so. Und ach nee, es kostet, ach egal, und dann sitzt man da und dann denkt man sich, naja, was ist denn das, aber die anderen sind Fans und die sind da, weil sie das Gespräch hören wollen, das sie sonst immer hören, aber sie hören auf der Bühne eine andere Art von Gespräch und es fällt ja wirklich bei allen Podcasts auf, bei euren natürlich sowieso, weil man sieht plötzlich was man vorher nicht hat sehen können, aber war auch eigentlich egal, dass ich vom Feuertornado nur höre und so. Ich habe den jetzt noch nicht vermisst, aber dann sieht man plötzlich was und bei anderen Podcasts hört man aber dieses Gespräch nicht. Und alles, was es so ein bisschen über diese Situation rettet, denke ich mir manchmal, ist so einfach diese Fankultur. Man möchte irgendwie diesen Leuten, die sonst immer so ein gutes Gespräch führen, jetzt wenigstens noch nahe sein. Aber ist das nicht ein bisschen albern? Was hat es denn mit Podcasts zu tun?
Ja, das habe ich mich, also da steckt eine große Frage dahinter, weil wenn man es mal durchrechnet, also einfach quantitativ, ihr habt jetzt 35 Auftritte gemacht, da kommen 13.000, 15.000 irgendwie so.
Kommst du jetzt mit Geld?
In diesem Range, ne? Also man macht sozusagen, eigentlich macht man einen Podcast, der alle zwei Wochen ausgespielt wird an 60.000 Leute. Und dann macht man eine Sonderausgabe vor 300, 400 oder 500. Und plötzlich steht man in der Zeitung und es sind so Leute da, die eben mitgeschleppt wurden oder sonst irgendwie. Ja, also die eh immer mal gucken, was ist denn da los in meiner Lieblingslocation. Mhm. Ja, und man hat das quantitativ wirklich runtergedimmt auf eine Wohnzimmersituation. Die eigentliche, wir haben doch Technik, Digitalisierung, Elektrifizierung, wir brauchen das doch alles gar nicht. Ja. Aber in dem Moment gewinnt das so viel Wert, also so sozialen Wert. Ja. Man hat plötzlich so viel in Bewegung gesetzt, dass man halt in der Zeitung steht, worüber man dann wieder Aufmerksamkeit und auch inhaltliche Resonanz erzeugt. Das kommt ja dazu. Es ist ja nicht einfach nur ein Text, sondern es ist ja immer klar, worum es da geht. Es wird also die Botschaft, ja, die Mission wird sozusagen darüber erfüllt. Da ist jemand da und schreibt es dann nochmal auf. Ja. Und das fand ich auch interessant, vor allem, weil dieser Gegensatz halt wirklich 60.000 normale, aber die Show wurde noch nie im Podcast-Feed gespielt. Also die haben jetzt irgendwie 35 Mal verschieden, jeweils so inzwischen, was weiß ich, 300, 800 Leute oder so gesehen. Ja, also von diesen quantitativen Dimensionen eigentlich völlig entrückt von diesen Möglichkeiten, über die wir die ganze Zeit sprechen, ja, in der Grube stehen, ein Aufnahmetape mitlaufen lassen, das später überspielen, irgendwem in die Hand drücken, der es nochmal hübsch macht und dann wird es rausgespielt und erreicht alle, aber irgendwie scheint dann doch nochmal sowas anderes.
Aber lustigerweise ist natürlich meine eigene Wahrnehmung eine völlig andere. Ne? Wenn ich den Podcast aufnehme, dann schleppe ich mich nach der Arbeit an meinen Schreibtisch, nehme das Ding auf und ich habe ja nicht das Gefühl, da hören 60.000, 70.000 Leute zu. Wenn ich allerdings in der Stadthalle in Baunatal vor 300 Leuten stehe, da geht mir die Pumpe. Ne? Da bist du irgendwie, da hast du auf einmal Reaktion. Da kriegst du, also obwohl die Zahlen natürlich völlig anders sind, ist die Selbstwahrnehmung eine völlig andere. Ne? Das eine ist das große Happening, das andere ist so, ja, ich setze mich da nochmal hin.
Ja, also, das hat schon so viel von diesem religiösen, also da bleibt schon.
Nee, weiß ich gar nicht.
Ich meine, das religiöse Innerliche ausgeblendet, aber diese Raumgebundenheit, die Situation, einer spricht und man sieht aber auch 400 Zuhörer, ja, und die sind nicht einfach irgendwo und machen irgendwas, sondern sie sind in dem Moment konzentriert und auch visuell gefangen und nicht einfach nur vom Kopfhörer abgelenkt.
Also ich kann auch sagen, von einigen Live-Veranstaltungen mit dem Aufwachen-Podcast, die Dynamik ist ein bisschen anders. Also wenn sich die Gesprächsgäste gegenübersetzen und wenn die Hörerinnen und Hörer eingebunden werden. Also das entwickelt eine ganz andere Art von Gespräch. Also manchmal zum Beispiel, wenn Albrecht von Lucke dabei war, also die Diskussion mit Frau Gyro, Ulrike Gyro, dann wird das manchmal ganz interessant. Also so im Live-Podcast.
Das ist Stefan, auch mal interessant. Ja.
Stefan hat sich
wenn ich so mich raushalte.
Ja, Stefan. Es ist, als würden die Gäste von alleine gelassen und du kannst sie halt nicht so richtig einfangen, nicht vor Publikum. Also du kannst nicht sagen, jetzt machen wir hier eine Kapitelmarke, sondern dann wird das sozusagen live noch ausgetragen. Und ich finde das halt manchmal auch ein bisschen authentischer. Das tut dem Podcast auch ganz gut.
Ich hätte jetzt eine Frage, weil ich das Gespräch, besonders was Nikolas gesagt hat, so spannend fand. Ihr macht ja die Show, weil ihr vorher einen Podcast gemacht habt, der am Anfang nicht 70.000 Zuhörer hatte, sondern, und dem seid ihr ja treu geblieben, deswegen sind ja so viele dazugekommen. Die Frage ist, also, wann gibt es den ersten Podcast, der das mit einplant, dass sie gleichzeitig eine Live-Show machen, die einen anderen Content hat, um mehr Hörerbindung zu machen, weil das ist ja etwas, was natürlich gewachsen ist. Hier ist kein Henne-Ei-Problem. Erst gab es den Podcast und dann gab es die Live-Show. Also das ist doch auch ein Aspekt, den man nicht ausblenden kann. Es wäre furchtbar, wenn du plötzlich so viele Zuhörerinnen im Kopf hast, wenn du den Podcast aufnimmst, weil eigentlich war es ja ein Gespräch zwischen dir und Reinhard.
Ja, und das oder? Ist, wie gesagt, immer noch. Naja, deswegen funktioniert es, glaube ich. Ich denke nie drüber nach, dass da jemand zuhört.
Und eine weitere Frage an Stefan. Ich höre auch den Aufwachen-Podcast. Und ihr habt mal eine witzige Formatdiskussion gehabt mit Thilo, als ihr wieder im Basecamp wart, wo Thilo gesagt hat, er macht die Moderation und du bist ihm in die Parade gefahren oder andersrum. Ich weiß es nicht ganz genau. Also wie sieht das denn aus, wenn ihr jetzt so eine Live-Veranstaltung macht gegen das, was ihr im Aufwachen Podcast bei einer ganz normalen Aufnahme macht. Ja. Gibt es da solche Erwägungen, die so, und jetzt machen wir alles andere, weil es ist eine Show oder welche Sachen sind gleich? Das fände ich spannend. Ja,
also zum Formatkonzept Aufwachen gehört, dass wir uns nicht gegenseitig sagen, was wir uns vorspielen, sondern wir haben einfach Fernsehen geguckt. Gut, in dem Fall habe ich halt immer heute schon ein Tagesthemen geguckt, aber er weiß halt nicht inhaltlich, ne, was ziehe ich daraus. Und deswegen spielen wir uns die Clips einfach vor und überraschen uns gegenseitig. Wenn wir auf der Bühne sind, ist ja genau das nicht der Fall, sondern wir wissen ja, wer ist der Gast. Und wir spielen in dem Moment dann auch keine Clips oder so, sondern es ist dann eine reine Talkshow. Ja, also wir sitzen halt da und führen halt Gespräche mit einem, zwei, drei Gästen und lassen das halt einfach laufen. Das ist eben, du sprichst es an, genau das Problem gewesen. Das letzte Mal hatten wir Formatideen, weil Thilo meinte, da ist die Ulrike Gyro da, gegen die hast du doch im Podcast eh schon mal innerlich argumentiert und dann kann man das ja auf der Bühne austragen. In dem Moment hat aber diese Eigendynamik von Albrecht von Lucke mit ihr so angefangen von selbst sich zu tragen, dass Thilo dann zu mir meinte, lass sie mal machen, wo ich meinte, na, aber ich habe doch jetzt irgendwie Fragen an Ulrike Gyro und so weiter und dann haben wir die halt machen lassen. Fand ich halt inhaltlich so ein bisschen verschenkt, weil absolut erwartbar war, was da vorgefallen ist. Also es war sozusagen ein Gespräch mit nach Ansage. Deswegen fand ich diese Situation einfach so ein bisschen verschenkt, weil in dem Moment hat man halt wirklich Publikum da und zwei Leute und die kann man ja einfach auch mit Fragen irritieren. Das muss man jetzt nicht sich selbst überlassen. Gerade wenn es eben so zwei renommierte und auch in ihren inhaltlichen Argumentation bekannte Typen sind, die dann halt einfach erzählen. Ne? In der Hinsicht hatten wir da im Nachgang sozusagen eine Formatdiskussion darüber, ist das jetzt eigentlich gut, einfach nur zwei Alpha-Tiere einzuladen und die reden zu lassen oder sollte man nicht doch nochmal den Podcast-Blick da reinbringen und die eigenen Erfahrungen, die man mit dem Publikum so gesammelt hat. Ja? Weil das hätte man so auch irgendwie im Deutschlandfunk in der ARD machen können, da hätten die beiden sich ein bisschen mehr diszipliniert, aber es wäre im Grunde das Gleiche gewesen.
Dankeschön.
Dann habe ich gleich zwei Rückfragen noch. Die eine schließt jetzt so ein bisschen daran an. Ich hatte jetzt den Eindruck beim Zuhören über diese Bühnenfrage, dass das doch eigentlich schon längst erprobt ist, gerade was jetzt so öffentlich-rechtliche Medien angeht oder eben Radio oder so. Radioformate, nee, die auf die Bühne gebracht wurden, schon oft. Also ich meine, man kennt Radiomoderatorinnen und von etablierten Gesprächsformaten aus dem Radio, die dann irgendwo, was weiß ich, im Opernhaus XY auftreten und dann plötzlich nochmal vor Ort und dann geht man hin, Mensch, hast du den gesehen und so. Was macht jetzt das fürs Podcasten aus? Also warum lohnt es sich, und das ist jetzt vor allem auch eigentlich die Frage an Nikolas, weil er sagte, ich wünsche mir mehr so Live-Formate, ich wünsche mir mehr Podcasts auf Bühnen, ja, und wenn du jetzt keinen Feuertornado hast, was machst du dann da? Und Und muss das wirklich sein? Und was hat das mit Podcasten, also nochmal, was hat das mit Podcasten zu tun? Ich meine, ist das nicht, ist nicht der Witz eigentlich, dass wir praktisch ohne Studio, ohne irgendwas, dass wir ohne all diese Dinge alle erreichen, egal wo sie sind, synchron, asynchron, gerade wie so
ein... Ja, du erreichst halt nicht alle, ne? weil das ist ein Medium, was für viele noch wirklich sehr, sehr fremd ist und du wirst es nur sehr schwer vermitteln können, was du da machen musst. Ja, du kannst auf Webseiten hören, ja, natürlich ist es nicht schwierig zu erklären, brauchst einen Podcatcher und dann kannst du das alles abonnieren, aber das ist eine Barriere, die du nicht unterschätzen solltest. Und wir hatten dann die Leute im Publikum, die mit einem Theaterabo in Stuttgart in unserem Publikum saßen und dann geht mir die Pumpe, weil ich denke, die haben überhaupt keine Ahnung, was die erwartet. Aber von diesen Leuten habe ich zum Teil wirklich erstaunliche Rückmeldungen bekommen. Manche haben dann auch gesagt, okay, Podcast, das ist nichts für mich, 3 Stunden euch zuzuhören, aber die Show fand ich super, wenn ihr nochmal wiederkommt, kommen wir wieder. Aber ganz, ganz viele auch, wir haben erst mit der Show bin ich auf euch aufmerksam geworden, jetzt höre ich Podcast, euch und noch das und noch das und das. Ich glaube, das ist wirklich eine Möglichkeit, neues Publikum zu erschließen, weil wir machen tolle Angebote. Und wir fliegen absolut unterm Radar und wir müssen uns, oder ich denke, wir sollten uns woanders anbieten. Und woanders kann eben sein, auf Bühnen, nicht weil du dann irgendwann nicht mehr in Mikros sprechen willst und oder beziehungsweise nicht mehr Podcast produzieren willst und nur noch auf Bühnen stehen willst, sondern weil du dich anbieten willst, weil du zeigen willst, was wir tun. Und das ist, glaube ich, eine Riesenmöglichkeit.
Ja, und dabei besteht eben nicht die Gefahr, dass es plötzlich zu wiedererkennbaren Formaten aus Funk und Fernsehen kommt, sondern so wie man da sitzt und zum Beispiel den Nicht-Sendeschluss ja, einfach in sein Format einbaut, genauso kann man das vor der Bühne auch machen. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir müssen irgendwie den Kontakt mit dem Publikum meiden, nur weil wir das schon mal im WDR vor 30 Jahren gesehen haben, sondern da kann man die Eigenheiten des Formats, es beginnt bei der Wortwahl und so weiter, ja. Wie spricht man miteinander und wie spricht man mit einem Publikum? Das ist schon nochmal unterschieden von dem, was man so im Fernsehen kennt. Und da steckt eben auch gewisses Potenzial drin. Schon allein, weil man gar nicht weiß, wie das Publikum mit einem spricht. Und man hat aber dann plötzlich ein Publikum, das mit einem spricht. Also bei euch ja, ihr macht es ja wie die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Bei euch dauert ja sozusagen die Aftershow und das Selfie, die Selfie-Line ja fast so lange wie die Show selbst. Und das ist halt, das machen die beim WDR nicht.
Aber auch weil das auch spannend ist. Ne? Also die Leute haben zum ersten Mal die Gelegenheit, dir zu sagen, hier, ich höre dich seit 5 Jahren oder so. Ich habe das und das mit dir erlebt. Und das ist für uns auch extrem, also erstmal ist es für uns natürlich extrem spannend. Zum anderen ist es für die Leute auch zum Teil ein echtes Bedürfnis, diese Geschichten endlich mal zu erzählen. Ne? Also in Dresden war jemand, der hat uns erzählt, der ist mit uns durch die Chemotherapie gegangen. Also da weißt du erstmal gar nicht, was du sagen sollst danach. Ne? Und dem war so ein Bedürfnis, uns das endlich mal zu sagen. Ja. Der wollte keine E-Mail schreiben, der wollte uns keinen
Hörerkommentar schicken.
Der wollte vor uns stehen und uns das sagen. Ja. Und allein dafür hat sich der Auftritt gelohnt. Ne? Und weil du da warst.
Ja. Aber in dem Moment ist auch wichtig, nochmal auch selber zu verstehen, es ist genau die Funktion des Podcasts, in der Chemotherapie dabei zu sein, ohne in diesem Moment auf die Chemotherapie Rücksicht zu nehmen, wie alle anderen, die währenddessen, also als Familienangehörige, ja, sondern dass man in dem Moment auch mal abschalten kann und Leuten, die man mag und die man kennt, zuhören kann, ohne nochmal daran erinnert zu werden, dass man ja im Übrigen gerade und so weiter hofft, dass man es überlebt. Ja. Und diesen Moment so gespiegelt zu bekommen, weil dann, in dem Moment, wo derjenige vor dir steht, geht es natürlich nur darum, ja, dass es so eine Chemotherapie-Situation gab. Weil das merke ich an mir auch. Manchmal will ich einfach nur meine Lieblingspodcaster hören. Einfach nur, weil ich weiß, die reden über irgendwas, die senden von der anderen Seite der Welt oder so. Ja? Und dann vorm Einschlafen nochmal, also wirklich auch dieses Abschalten, sich nochmal kurz rausnehmen. Und es ist auch eine sehr wichtige Funktion vom Podcast.
Apropos Abschalten, ja. No. Wir haben jetzt noch 3 Minuten, will noch jemand was sagen? Gibt es noch abschließende Worte? Weil wir haben hier nämlich striktes Zeitmanagement. Es ist eben nicht so wie bei Podcasts. Deswegen hat das auf Bühnen auch damit nichts zu tun. Lasst euch nicht hinwegtäuschen von diesen ganzen...
Neumodischen.
Ja, genau.
Das war das letzte
Wort. Das war das letzte Wort, ja, offensichtlich. Oh Gott. Danke fürs Kommen. Und bis nächstes Jahr.